SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Tristesse in der Sonnenstube. In der Schweiz zählen fast alle Tourismusregionen mehr Gäste, nur das Tessin nicht. In Deutschland will die Vorzeigefrau der Linken, Sarah Wagenknecht, eine breite Bewegung lancieren. Gute Idee, falsche Person, heißt es dazu bei den deutschen Sozialdemokraten.
Es funktioniert eben nicht über Einzelne, die sagen, hier geht's lang und folgt mir mal.
Sagte mir der Vizepräsident der SPD, Ralf Stegner, im Rendezvous-Interview. Generation Smartphone, immer und überall auf Empfang.
Das ist schon etwas, das mich ziemlich belastet, wenn ich mich die ganze Zeit fragen muss, okay, kann ich es mir jetzt erlauben, die nächsten 2 Stunden nicht aufs Handy zu schauen oder eben nicht.
Leonie, 18, hat Protokoll geführt, einen Monat lang. Und diese Woche im Rendezvous, unser Rendezvous mit der Welt. Shanghai, etwas Frankreich in der chinesischen Riesenstadt.
Manchmal können wir wirklich fast vergessen, dass man in einer 25-Millionen-Metropole wohnt.
Unser Korrespondent Martin Aldrovandi über die französische Konzession um 13 Uhr. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Die Nachrichten heute hat Tobias Mayer.
In der Schweiz haben Touristen im ersten halben Jahr gut 18 Millionen Nächte verbracht. Das sind knapp 4% mehr als in der Vorjahresperiode. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Zugenommen hat sowohl die Zahl der Gäste aus der Schweiz als auch aus dem Ausland. Nur im Tessin verzeichneten die Hotels einen Rückgang der Logiernächte. Im Rhein bei Schaffhausen hat ein größeres Fischsterben eingesetzt, wie der Kanton mitteilt. Dies trotz der zuvor getroffenen Gegenmaßnahmen. Am Wochenende wurde rund 1 Tonne toter Fische eingesammelt, wie der Schweizerische Fischereiverband der deutschen Presseagentur bestätigte. Die Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich haben laut Mitteilung die möglichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet und informieren am Nachmittag darüber. Vor allem die kälteliebenden Äschen leiden. Ab 23 Grad zeigen diese Fische erste Stresssymptome. Aktuell liegt die Wassertemperatur des Rheins teilweise bei über 27 Grad. Die Schweiz und Sri Lanka gehen eine Migrationspartnerschaft ein. Justizministerin Simonetta Sommaruga und der zuständige Minister Sri Lankas haben eine Absichtserklärung dazu unterzeichnet. Solche Partnerschaften erleichtern es der Schweiz unter anderem, abgewiesene Asylsuchende zurückzuschicken. Das Abkommen mit Sri Lanka ist das erste mit einem asiatischen Land, wie der Bund mitteilt. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe hat die Migrationspartnerschaft bereits im Vorfeld kritisiert, unter anderem, weil die Menschenrechtslage in Sri Lanka problematisch sei. Bundesrätin Sommaruga ist bis am Mittwoch dort zu Besuch. Im Kanton Bern wird wahrscheinlich zum zweiten Mal innerhalb 2 Jahren über einen Sozialhilfekredit abgestimmt. Die SVP des Kantons Bern hat bei der Staatskanzlei rund 10.700 Unterschriften gegen einen Kredit eingereicht, der für Sozialhilfe im Asylbereich gedacht ist. Damit ist eine Abstimmung zu diesem Thema so gut wie sicher. Im Mai 2017 lehnte es das Berner Stimmvolk ab, 105 Millionen Franken für Sozialhilfe im Asylbereich zu sprechen. Der Großteil dieses Geldes wäre für die Betreuung minderjähriger Asylsuchender vorgesehen gewesen. Das neue Referendum richtet sich nun gegen einen reduzierten Kredit von 54 Millionen Franken. Die Reduktion sei zu gering, findet das Referendumskomitee. Nach dem erneuten Erdbeben auf Lombok wollen hunderte Touristen die indonesische Insel verlassen. Fluggesellschaften haben nun zusätzliche Flüge angekündigt. Nach dem neuen Erdbeben ist die Zahl der Toten auf 91 angestiegen. Das melden die Behörden. Sie rechnen aber mit noch weiter steigenden Opferzahlen, da Angaben aus einigen betroffenen Gebieten noch fehlen. Über 200 Menschen wurden verletzt. Das Beben gestern hatte eine Stärke von 6,9 und war das zweite innerhalb einer Woche. Der Schweizer Fußballmeister Young Boys spielt entweder gegen Astana oder Dinamo Zagreb um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Das hat die Auslosung in Nyon ergeben. Die Partien der Playoffs finden ab übernächster Woche statt. Das Wetter. Heute Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf und es kommen stellenweise Platzregen und Gewitter auf. Morgen scheint teils die Sonne und es fällt gebietsweise Regen. Die Temperatur erreicht 30 bis 35 Grad.
Sie hat es also getan, Sarah Wagenknecht, und ihre Bewegung Hashtag Aufstehen lanciert online an diesem Wochenende. Die Idee einer solchen Bewegung außerhalb des Parlaments hat die linken Fraktionschefin ja schon seit Monaten propagiert. Sie wolle damit die Politikverdrossenen erreichen, sagte Wagenknecht am Wochenende, und die, die aus Unmut über die Politik rechts wählten, also zum Beispiel die AfD.
Wir haben ja auch einen Großteil der Menschen, die nicht rechts sind, aber aus Wut rechte Parteien wählen, also in Deutschland zum Beispiel die AfD, weil sie einfach das Gefühl haben, nur dann können sie denen da oben eine Ohrfeige geben. Und ich möchte nicht, dass sozusagen der Unmut nach rechts geht, weil ich glaube, diese Menschen haben vor allem soziale Anliegen.
Wagenknechts Bewegung wird unterstützt von links, aber auch scharf kritisiert von links. Zum Beispiel von einem der Vizepräsidenten der deutschen SPD, von Ralf Stegner. Ich habe mit ihm heute Vormittag darüber geredet. Herr Stegner, Europa driftet nach rechts. Wagenknecht will die abholen, die aus Unmut rechts wählen, aber eigentlich soziale Anliegen hätten. Dagegen kann man doch aus linker Sicht nichts haben.
Nein, insgesamt ist es natürlich dringend notwendig, dass wir für progressive Mehrheiten sorgen, um dem Rechtstrend überall in Europa zu begegnen, um den Nationalisten die Stirn zu bieten und denjenigen, die gegen Europa sind. Das kann man allerdings auch nur tun, wenn man proeuropäische Positionen hat. Und gerade Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine und andere, die jetzt diese linke Sammlungsbewegung fordern, sind, was ihre Position zu Europa angeht, zur Integrations- und Flüchtlingspolitik, alles andere als progressiv oder gar links. Und insofern kommt es schon immer auf die Inhalte an. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass wir die Parteien schwächen sollten, die progressiven Parteien, sondern die müssen gestärkt werden und müssen dann mehr zusammenarbeiten. Das ist die Lösung, nicht so eine Sammlungsbewegung mit Leuten an der Spitze, die eher Ego-Trips veranstalten.
Also Herr Stegner, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Problem nicht die Bewegung, sondern das Problem ist Frau Wagenknecht.
Naja, Bewegung heißt ja, dass Parteien über ihr eigenes Potenzial hinaus auch noch andere Menschen ansprechen. Das ist schon notwendig. Und ich glaube auch, dass es da eine Bereitschaft für gibt, zum Beispiel für Themen globaler Gerechtigkeit oder für ein europäisches soziales Europa, für Friedens- und Abrüstungspolitik. Dafür kann man schon Menschen begeistern, auch junge Menschen. Aber das funktioniert eben nicht, indem sich jemand an die Spitze stellt mit dem übrigen fragwürdigen Positionen und sagt, nun kommt mir mal nach, wir machen das schon. Sondern wir müssen eher umgekehrt dafür sorgen, dass progressive Parteien, dazu gehört die SPD seit 1863 in Deutschland, und die Debatten zu führen miteinander in dem progressiven Lager, das ist eine gute Einladung, aber es funktioniert eben nicht über Einzelne, die sagen, hier geht's lang und folgt mir mal, sondern da müssen alle Parteien an sich arbeiten, nicht nur die SPD, sondern das gilt dann auch für die Grünen und für die Linken.
Aber eben, sollte nicht die SPD auch mit gutem Beispiel vorangehen und das Parteiengezänk auch mit der Linken da ablegen, eben um eine breitere Masse erreichen zu können?
Ja, wir konzentrieren uns ja auch in keiner Weise darauf, jetzt mit den linken Parteien zu streiten, sondern wir arbeiten an uns selbst. Wir haben einen Reformprozess, einen Erneuerungsprozess in der SPD begonnen. Und da muss man zum Beispiel eben sagen, wie sieht es in der digitalen Arbeitswelt im Kapitalismus eigentlich mit Arbeitnehmerrechten aus? Oder wie sorgen wir dafür, dass der Sozialstaat auch in Zukunft ein solidarischer Sozialstaat ist? Oder wie sorgen wir dafür, nicht nur, dass wir hier Menschen unterbringen können, die flüchten, sondern dass die nicht mehr flüchten müssen?
Aber das kommt ja eben nicht so an beim Wahlvolk, wenn man die jüngsten Umfragen anschaut. Da ist die AfD ja mit der Nase vorn.
Ich glaube, man muss zwei Dinge tun. Man muss zum einen praxistaugliche Antworten haben für die Alltagsprobleme, die die Menschen haben. Und die Alltagsprobleme lauten ja nicht, meine Stadt oder mein Dorf wird islamisiert, sondern die lauten, kann ich meine Miete bezahlen, reicht die Rente? Wie ist es mit dem Zugang zu Bildung oder gerechten Steuern? Das sind Alltagsthemen, die müssen bearbeitet werden. Und zum Zweiten muss man den Rechtspopulisten und Nationalisten die Stirn bieten. Darf nicht ihre Parolen noch übernehmen oder ihre Sprache, wie das die CSU tut, aber wie das manche Linksnationalisten auch tun. Das darf man nicht machen, nicht auf Angst und Abschreckung setzen, sondern auf sozialen Zusammenhalt und auf Gerechtigkeit im Kleinen wie im Großen. Und daran arbeitet die SPD. Und das sollte die Linkspartei vielleicht auch tun.
Ich möchte zurückkommen zu dieser Bewegung von Sarah Wagenknecht. Da sagen jetzt Politologen, es ist überhaupt schwierig, links der Mitte Menschen zu sammeln in eine Bewegung. Dort sei man zu zersplittert. Sehen Sie das auch so?
Das glaube ich im Prinzip nicht. Auf Dauer sieht man ja, was rauskommt, wenn Menschen gegen ihre Interessen wählen, wie man in den USA bei Trump sehen kann. Nichts wird besser für die Menschen, die aus Protest irgendwas wählen, sondern die wollen eben beteiligt werden an dem Wohlstand zum Beispiel, und sie wollen eine Perspektive haben, die unseren Kindern und Enkeln auch Frieden und Wohlstand erlaubt. Und das wird nur eine gemeinsam handelnde soziale Europa schaffen und nicht eine rückwärtsgewandte nationalistische, autoritäre, intolerante Partei, die sich gegen Minderheiten wendet. Da muss man was gegen tun. Und wie gesagt, das geht durch praktische Arbeit in den Kommunen, im Land oder auch im Bund. Und sicherlich auch, und das ist noch ein Punkt, der wichtig ist, in einer Sprache, die die Menschen verstehen.
Ist denn dieses Denken in Parteien nicht ein bisschen passé, wenn man jetzt Frankreich anschaut? Dort ist ja aus einer Bewegung heraus der Präsident geboren letztlich.
Ich finde die europapolitischen Positionen von Herrn Macron sehr unterstützenswert. Das, was er innenpolitisch macht, finde ich überhaupt nicht gut. Das ist eine neoliberale Politik, die auch nicht die Interessen der Menschen befördert. Und deswegen finde ich, wir sind mit den Parteien der Demokratie gut gefahren. Man schaue sich Länder an, wo es keine demokratischen Parteien gibt. Oder wie in Amerika, wo man Millionär sein muss, um in Ämter gewählt zu werden. Sowas wünschen wir uns nicht in Deutschland. Und deswegen muss man schon die Parteien auch reformieren. Daran arbeiten wir. Und auch Menschen interessieren, die skeptisch sind gegenüber Parteien. Aber mit demokratischen Parteien geht es besser als ohne.
Und diese Bewegung von Wagenknecht, wenn wir ein Schlussfazit ziehen, schon jetzt, verpufft das Ganze irgendwie oder war es immerhin PR-mäßig nicht so schlecht?
Vielleicht ist das ja die Einladung dazu, dass wir die Gesprächsforen untereinander intensivieren, dass wir über die Themen leidenschaftlich diskutieren und dann in den Parteien zusammenarbeiten, dann hat es vielleicht auch was genützt.
Das sagt Ralf Stegner, er ist Vizepräsident der Deutschen Sozialdemokraten. 12:41, der Ausblick vom Sentis, prächtig. Der Ausblick von der Rigi, prächtig. Doch für asiatische Gäste ist Aussicht eben nicht gleich Aussicht. Und danach bei uns im Rendezvous. Die Geißel vieler Jugendlicher, der Online-Status. Wenn Grenzgänger arbeitslos werden, wer trägt da die Last? Und Malaysia, ein ethnisch tief gespaltenes Land. Doch an der Spaltung wird neuerdings geflickt. Man sieht es auf der Rigi, man sieht es auf dem Jungfraujoch, Hotspots im Schweizer Tourismus, die wahrlich nicht über zu wenig Besucher klagen können. Das drückt sich auch in den Übernachtungszahlen insgesamt aus. Im ersten Halbjahr verbuchten die Schweizer Hotels 18,4 Millionen Logiernächte. Ein Plus von fast 4% im Vergleich zum Vorjahr. Während den einen die Kassen wahrlich überlaufen, suchen andere Destinationen nach Wegen, sich ein größeres Stück von diesem Kuchen zu sichern. Dario Pelosi.
Der Ausblick vom Sentis, dem Hausberg der Region Bodensee in Richtung Alpen und Schweizer Mittelland, ist in diesen Tagen prächtig. Und ähnlich jenem von der Rigi. Der Unterschied, dort machen die Bahnen dank der Fülle asiatischer Touristen auf den Aussichtsplattformen Rekordumsätze. Auf dem Sentis indes zeigt sich ein anderes Bild, bestätigt Andreas Marti, der Marketingleiter der Sentis Schwebebahn.
Bei der Sentis Schwebebahn sind etwas über 80% der Gäste aus der Schweiz und die restlichen 20%, da sind sicher etwa 12% aus dem süddeutschen Raum und die restlichen Gäste teilen sich dann wirklich international auf.
Nur gerade rund 3% der Besucherinnen und Besucher kommen aus Asien, Marti erklärt.
Wir setzen hier nicht auf die großen Scharen, die mit 4-5 Bussen auf einmal hinfahren, sondern wir setzen hier eigentlich auf den individualreisenden Tourist, der auch immer mehr in die Schweiz kommt.
Das allerdings nicht ganz freiwillig, gibt der Marketingmann zu. Denn das Gros der Touristen aus Asien macht keinerlei Anstalten, auf den Sentis fahren zu wollen.
Die asiatischen Gruppen, die reisen heute zu den Hotspots. Die Gruppen, die sind heute noch nicht so flexibel, die haben heute noch für die Schweiz vielleicht 1,5 oder 2 Tage. Und da ist es klar, da reist man zuerst nach Luzern, Interlaken, aufs Jungfraujoch.
Denn die Ostschweizer Destination hat es verpasst, sich in Asien als Tourismusort zu verkaufen.
Uns fehlt auch eine große Tourismusregion im Hintergrund, wie zum Beispiel in Luzern mit Luzerntourismus, die gezielt Werbung in Asien macht, im asiatischen Raum Mitarbeiter hat, die die Gäste zu uns in die Schweiz bringen. Unsere Tourismusregionen versuchen sich hier auch zu profilieren. Allerdings fehlen halt hier einfach die Mittel, dass man da auch groß auftreten kann.
Ähnlich ist die Situation im Dreiseenland im Jura. Auch Tourismusdirektor Jerome Longaretti fehlt das Geld für Werbeaktionen. Ebenso die nötige Infrastruktur für große Gruppen aus Asien.
Für diese Kunden brauchen wir große Hotels mit vielen Zimmern. Diese Hotels müssen ziemlich billig sein. Und wir brauchen auch ein asiatisches Restaurant im Hotel. Und das haben wir leider nicht in unserer Gegend.
Doch Tourismusdirektor Longaretti gibt zu, etwas mehr Umsätze mit Touristen aus Asien möchte er haben. Deshalb liebäugelt er im Zentrum der Uhrenindustrie mit einer Zusammenarbeit mit den großen Verkaufsstandorten dieser Uhren.
Ich bin sicher, dass wir zusammen mit meinen Kollegen aus Luzern oder anderen Regionen der Schweiz diskutieren können und Exkursionen organisieren bis nach Biel oder nach La Chaux-de-Fonds zum Beispiel.
So möchte er sich zumindest ein Stück vom wachsenden Kuchen der Touristen aus Fernost abschneiden.
Jugendliche hängen nur am Handy, sie schauen damit Filme, gamen, chatten oder hören Musik und verbringen so sinnlos viel Zeit. So lautet das Klischee. Eine neue Studie über die Smartphone-Nutzung zeigt nun aber, dass das so nicht stimmt. 30 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren haben während eines Monats exakt notiert, was sie mit ihrem Handy jeden Tag machen. Durchaus auch viel Sinnvolles. Ivan Santoro.
Leonie Götz ist Generation Smartphone.
Ich beginne am Morgen erstmal zu kommunizieren mit meinen Freunden oder so, also Guten Morgen schreiben oder irgendetwas dergleichen. Dann schaue ich mir meistens irgendwelche YouTube-Videos an oder ich schaue Serien auf dem Handy oder ich lese und dann gehe ich zur Schule und abends schaue ich dann wieder Videos oder telefoniere mit Freunden, die ich nicht sehen konnte.
Die 18-jährige Basler Gymnasiastin ist immer online, stets erreichbar für Freundinnen und Freunde, außer während der Schulstunden. 98% aller Jugendlichen in der Schweiz funktionieren gleich wie Leonie Götz. Sie hat an dieser Studie der Hochschule für soziale Arbeit teilgenommen, weil
ich bin immer der Meinung gewesen, ich bin viel zu viel dran und alle Leute um mich herum auch und habe deshalb gefunden, so eine Studie sei doch mal etwas Gutes, um zu sehen, was tue ich eigentlich den ganzen Tag und mache ich irgendwas Sinnvolles oder soll ich irgendwie meine Nutzung zurückfahren?
Einen Monat lang hat Leonie Protokoll geführt und den Studienverfassern von Generation Smartphone mitgeteilt, per WhatsApp natürlich, was sie mit ihrem Telefon gemacht hat. Die Auswertung habe gezeigt, dass sie das Handy sehr viel benutze, aber nicht nur zum Zeitvertreib.
30-40% ist meistens schon für die Schule, wenn ich am Handy bin.
Denn heutzutage gingen die Lehrer davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Smartphone hätten, sagt die 18-Jährige.
Zum Beispiel die Lernziele kriegen wir nicht mehr ausgedruckt, sondern per E-Mail. Dann habe ich halt das Handy mit den Lernzielen neben mir liegen und dann lerne ich und dann bin ich irgendwo verwirrt und dann gehe ich das halt kurz googeln. Also in solchen Sachen ist das Handy sehr hilfreich.
Rael Heeg ist Wissenschaftlerin an der Hochschule für soziale Arbeit in Muttenz und Leiterin der Studie Generation Smartphone. Neu an dieser Studie ist, dass erstmals auch Jugendliche am Forschungsprojekt aktiv mitgearbeitet haben. Es habe sich gezeigt, wie unterschiedlich Erwachsene und Jugendliche Chancen und Risiken des Handykonsums bewerten würden, sagt Rael Heeg. So empfänden beispielsweise Jugendliche den sozialen Druck, rasch zu antworten, immer erreichbar zu sein, als sehr belastend. Bei Erwachsenen sei dies kaum ein Thema. Auf der anderen Seite sei für Jugendliche das Handy auch Inspiration oder Lernhilfe. Sinnlose und sinnvolle Nutzung des Handys lägen also sehr nahe beieinander. Deshalb sei nicht die Frage, wie lange jemand am Handy verbringe, sondern
die Frage ist, was machen Jugendliche? Nicht wie viel, sondern was. Und da können Jugendliche, die sehr lang intensiv am Handy sind, können das auf eine bewusste Art und Weise machen und auch auf eine Art und Weise, die für sie nützlich und sinnvoll ist.
Und, das habe diese Studie gezeigt, die Mehrheit der Jugendlichen sei sich durchaus bewusst, wann sie ihr Handy sinnlos oder eben sinnvoll nutzen würden, sagt Heeg. Erwachsene müssen sich bewusst sein.
Also, dass Jugendliche wirklich in einer anderen Lebenswelt aufwachsen, als das bei mir war. Und wie gut aber die meisten Jugendlichen das auch tun. Also, dass wir oft auch Jugendliche unterschätzen. Eben weil wir so von einem Bild von außen her Urteile fällen und zu wenig mit ihnen gemeinsam im Gespräch sind.
Themen, die für Erwachsene wichtig sind, wie Datenschutz, Cybermobbing oder Sexting, spielen laut der Studie bei der Generation Smartphone keine Rolle. Dafür beschäftigten Jugendliche Handyabhängigkeit und Isolation, also ohne Handy zu sein. Auch die 18-jährige Leonie.
Ich hätte mir oft gewünscht, einfach mal zu sagen, okay, ich lege mein Handy jetzt für eine Woche weg, aber dann kam meistens die Rückmeldung von meinen Freunden, die sagen, nein, wir erreichen dich nicht, wir müssen doch irgendwie mit dir im Kontakt sein. Und das ist schon etwas, das mich ziemlich belastet, wenn ich mich die ganze Zeit fragen muss, okay, kann ich es mir jetzt erlauben, die nächsten 2 Stunden nicht aufs Handy zu schauen oder eben nicht.
Willkommen im 21. Jahrhundert. Die Studie wolle dazu beitragen, das Smartphone zu entdämonisieren, sagt Forscherin Rahel Heeg. Es gehe nicht um Handy ja oder nein, sondern wie und wozu. Ein Jugendlicher hat es in der Studie treffend formuliert. Mein Handy ist mein größter Freund und Feind zugleich.
Ivan Santoro, und apropos Handy, Smartphone, auch diese Sendung, das Rendezvous kann man praktisch mit der SRF Play App hören. Mit dem Smartphone in Echtzeit oder eben dann nachhören, wie Sie wollen. Ja, wenn ein Grenzgänger aus Frankreich, Deutschland oder Italien in der Schweiz arbeitslos wird, dann muss sein Wohnland für das Arbeitslosengeld aufkommen. Also Frankreich, Deutschland oder Italien. Neu soll aber das Arbeitsland für die arbeitslosen Grenzgänger verantwortlich bleiben, also die Schweiz. Große Auswirkungen hätte das vor allem für die französischen Gemeinden in der Genfersee-Region, aus denen jeden Tag über 100'000 Grenzgänger in die Schweiz pendeln. Was würde sich ändern mit dem neuen Regime? Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli hat das französische Grenzgängerdorf Saint-Julien-en-Genevois besucht.
Keine 10 Kilometer vom Genfer Stadtzentrum entfernt liegt Saint-Julien. Früher ein französisches Dörfchen, heute Teil der Agglomeration der Grenzregion Grand Genève, mit vielen eben erst gebauten Wohngebäuden und Supermärkten für die Schweizer, die hier ihre Einkäufe machen. Von Saint-Julien aus gehen 4'000 Frontaliers täglich über die Grenze in die Schweiz arbeiten. Jeder vierte von ihnen hat auch den Schweizer Pass. Wenn Grenzgänger, egal ob Franzose oder Schweizer, arbeitslos werden, dann kostet das die französische Arbeitslosenversicherung viel Geld. Die Arbeitslosengelder werden auf dem Schweizer Lohnniveau berechnet. Der Bürgermeister von Saint-Julien, Antoine Vieillard, steht beim Grenzübergang auf dem Trottoir. Er zeigt auf das benachbarte Spital und nennt das Beispiel einer Krankenschwester.
Il y a par exemple l'hôpital de Saint-Julien. L'hôpital forme des infirmières. Parfois les HUG ont besoin d'infirmières.
Wenn die Genfer Universitätsspitäler eine Krankenschwester aus Frankreich abwerben und sie nach dem Genfer Engagement arbeitslos wird, dann erhält sie dreimal so viel wie eine Krankenschwester im Spital von Saint-Julien. Und das ohne zu arbeiten. Antoine Vieillard macht klar, arbeitslose Grenzgänger müssten in der Schweizer Arbeitslosenversicherung bleiben. Nicht nur das höhere Lohnniveau müsse berücksichtigt werden, sondern auch die Lebenskosten im französischen Grenzgebiet. Sie müssen im Schweizer System bleiben. Die Immobilienpreise hier sind auf Schweizer Niveau, ihre Karriere ist in der Schweiz und vom Lohn in Franken wieder zurück auf Euro zu wechseln, das ist extrem schwierig. Der Ausgleich der Kosten ist im Grand Genève seit langem ein Thema. Antoine Vieillard kennt die Schweiz gut und beobachtet auch die Debatte zur Masseneinwanderung. In Saint-Julien beobachte man genau das Gegenteil. Genfer, die keine Wohnung mehr finden, ziehen also ins französische Grenzgebiet. Das rasante Wachstum führt auch zu Problemen, wie sich in einem Neubauquartier in Saint-Julien zeigt. Für ein neu entstandenes Quartier mit 1'000 Einwohnern werden 2 Schulen gebaut. Aber wenn der Bau fertig ist, reicht das schon nicht mehr aus.
Ce sera même pas suffisant. On sait déjà que le jour où ces écoles vont être livrées, la croissance des effectifs scolaires aura été tellement rapide pendant le chantier qu'on sera pratiquement à saturation de notre capacité scolaire. Et donc on a déjà lancé en parallèle un autre projet d'extension d'école.
Das Grenzgebiet hat also hohe Kosten zu tragen. Eines ärgert den französischen Bürgermeister dabei besonders. Wenn Frontaliers in der Schweiz arbeiten, zahlen sie über Lohnabzüge Beiträge in die Schweizer Arbeitslosenversicherung ein. Wenn sie arbeitslos werden, bezahlt die Schweiz bisher höchstens die ersten Monate. Die Grenzgänger bezahlen also insgesamt mehr in die Schweizer Arbeitslosenkasse ein, als das sie beziehen. Antoine Vieillard nennt das die jährliche Kohäsionsmilliarde der EU an die Schweiz.
Moi je fais le calcul que c'est à peu près près d'un milliard d'euros par an à l'échelle de tous les pays de l'Union européenne, Allemagne, Suisse, Italie et Autriche. Et j'appelle ça le milliard de cohésion inversée et annuel, donc de l'Union européenne vers la Suisse.
Und dafür will Antoine Vieillard etwas zurück und erwartet als Entlastung den Systemwechsel bei der Arbeitslosenversicherung neu zulasten der Schweiz. Noch ist die Änderung nicht beschlossen auf EU-Ebene. Der Bürgermeister rechnet aber fest damit, dass das EU-Parlament den Änderungen zustimmen wird. In Grenzregionen wie Genf wird das noch viel zu reden geben.
Malaysia ist ein Land unterschiedlichster Ethnien und Religionen. In der Mehrheit sind die muslimischen Malaien. Daneben gibt es Chinesen, die in verschiedenen Einwanderungswellen ins Land gekommen waren. Inder, ein Überbleibsel der britischen Kolonialgeschichte, und es gibt indigene Stämme. Über Jahrzehnte versuchten Politiker, das Land anhand von Ethnien zu teilen und die Stimmen der mehrheitlich muslimischen Malaien für sich zu gewinnen, was zu einer tiefen Spaltung führte im Land. Seit dem Regierungswechsel im vergangenen Mai werden diese Linien nun in Frage gestellt. Karin Wenger berichtet aus Kuala Lumpur.
In Brickfield riecht es nach Kardamom und Butterhähnchen. Bunte Saris liegen in den Schaufenstern. Bollywood-Musik mischt sich mit dem Straßenlärm. Das ist Little India, die indische Insel inmitten der Metropole Kuala Lumpur. Der junge Grafikdesigner Ravin Palanisamy lebt in fünfter Generation hier. Trotzdem fühlt er sich immer noch als Bürger zweiter Klasse.
When I was in school, in order to get into the sports team.
In der Schule gab es ein Quotensystem für die Sportsteam. So war ich der einzige Inder im Fußballteam. Eigentlich hätte ich gerne Sila, eine traditionelle Kampfsportart, gelernt. Aber da hieß es, das ist nur für Malaien, nicht für Inder. Ich fühlte mich diskriminiert. In Malaysia haben Malaien, also Muslime, beinahe in jedem Bereich Vorzüge gegenüber ethnischen Minderheiten wie den Indern oder Chinesen. Malaien können billiger Häuser kaufen, haben bessere Zinsen, kommen dank Quoten einfacher zu Studien oder Arbeitsplätzen. Positive Diskriminierungsmaßnahmen heißen die Staatsprogramme, um die muslimischen Malaien zu fördern. In einem Interview mit Radio SRF vor den Wahlen im Mai rechtfertigte der heutige Premierminister Mahathir Mohamad, wieso diese Maßnahmen bis heute nötig seien. Mahathir Mohamad war bereits von 1981 bis 2003 Premierminister von Malaysia. Damals hatte auch er die Rassenkarte zu Genüge gespielt.
The Chinese, because they are very industrious people, very smart people, they have become extremely rich.
Die Chinesen sind sehr geschäftstüchtig und clever. Deshalb sind sie reich geworden und besitzen fast ganz Kuala Lumpur. Die Malaien waren ursprünglich arme Bauern und Fischer und brauchen deshalb Hilfe. Der Graben zwischen Arm und Reich läuft in Malaysia entlang ethnischer Linien. Konflikte und Gewalt sind vorprogrammiert, wie damals im Jahr 1969, wenn wir den Malaien nicht helfen. Die gewaltsamen ethnischen Auseinandersetzungen in Kuala Lumpur vom 13. Mai 1969 seien das Schreckgespenst, dem sich die Politiker über Jahrzehnte bedient hätten, um ihre angstmachende Rassenpolitik zu rechtfertigen, sagt Charul Aman von der Volksbewegung Perse 2.0.
The boogeyman, so to speak, has always been the 1969, 13th.
Es gab zwar schon immer eine Spaltung entlang der Ethnien in Malaysia, aber die Politiker haben diese Spaltung mit ihrer Politik noch vorangetrieben und Gesetze danach verabschiedet. Die letzten Wahlen haben gezeigt, dass diese Politik nicht mehr funktioniert. Bei den Wahlen im Mai stellten die Wählerinnen und Wähler Transparenz und Ehrlichkeit über Religion und Rasse. Der korrupte Ministerpräsident Najib Razak und seine Partei wurden abgewählt. Der 93-jährige Wahlsieger Mahathir Mohamad zeigt sich heute von einer toleranteren Seite als in seiner früheren Amtszeit. Ob aus Altersmilde, Kalkül oder weil er eingebunden ist in ein Regierungsbündnis, bleibt offen. Das nun regierende Bündnis der Hoffnung hat jedoch versprochen, die toxischen Gräben in der Bevölkerung zuzuschütten. Nurul Isa, die Tochter des Spitzenpolitikers Anwar Ibrahim, wurde für das Bündnis ins Parlament gewählt. Die bekennende Muslimin will, dass Religion und Ethnien im neuen Malaysia keine Rolle mehr spielen.
The problem is in Malaysia, the government of the day actively promotes, you know, politics along racial and religious lines.
In Malaysia hat die Regierung immer eine Politik betrieben, die die Bevölkerung entlang ethnischer und religiöser Linien gespalten hat. Das war genau das Problem. Heute haben wir eine einmalige Gelegenheit, zum Beispiel in den Schulen Einheit und Harmonie zwischen Religionen zu lehren. Die alten Gesetze und diskriminierenden Maßnahmen sind zwar noch immer in Kraft, aber erste positive Zeichen hat die neue Regierung bereits gesetzt. So wurde ein Inder zum obersten Staatsanwalt ernannt und ein Chinese zum Finanzminister. Im neuen Malaysia scheint Kompetenz höher gewertet zu werden als Religion und ethnische Zugehörigkeit.
Und damit wird es 13 Uhr gleich im 1.4. ein Rendezvous mit der Stadt über dem Meer. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Tobias Mayer.
In der Schweiz haben Touristen im ersten halben Jahr gut 18 Millionen Mal übernachtet, knapp 4% mehr als in der Vorjahresperiode. Zugenommen hat sowohl die Zahl der Gäste aus der Schweiz als auch aus dem Ausland. Im Rhein bei Schaffhausen hat ein größeres Fischsterben eingesetzt, wie der Kanton mitteilt. Die Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich hätten mögliche Rettungsmaßnahmen eingeleitet und informieren am Nachmittag darüber. Die Schweiz und Sri Lanka gehen eine Migrationspartnerschaft ein. Justizministerin Sommaruga hat dazu in Sri Lanka ein Abkommen unterzeichnet. Es ist die erste Migrationspartnerschaft mit einem asiatischen Land.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.